Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich wieder zurück, heute nach dem Spiel gegen den SV Werder Bremen. Es gab eine saftige 4-0-Klatsche zu Hause, das haben wir uns alle sicherlich anders vorgestellt. Und ja, es gibt einiges zu besprechen. In den vergangenen Stunden und Tagen ist einiges am Borussia-Park passiert. Und ja, das möchten wir einmal durchbesprechen und durchdiskutieren. Zum aktuellen Anlass begrüßen wir sehr viele Teilnehmer heute wieder am Stammtisch. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Heute mit dabei ist der Andi aus Pinneberg, der Bernd aus Mönchengladbach, der Holger aus Münster und Markus aus dem Westerwald und ich natürlich. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich habe es eben schon kurz angerissen. Das Spiel gegen Werder Bremen war leider eine deutliche Rutsche. Leider, wenn man es mal rein faktenbasiert jetzt betrachtet, weil ich glaube, wir haben uns das alle anders vorgestellt, nicht nur wir, auch der ganze Staff, die Mannschaft und sicherlich auch der Trainer. Und ja, so kam es dann, wie es kommen musste. Wir haben auch dieses so wichtige Spiel, das haben wir in den letzten Wochen immer wieder angerissen, zu Hause gegen den HSV und zu Hause gegen Werder Bremen musst du gewinnen. Ja, haben wir leider nicht gemacht. In beiden Fällen gab es eben nur einen Punkt, beziehungsweise einen Punkt gegen den HSV und 0 Punkte gegen Werder Bremen. Und ja, hören wir doch einfach mal rein, wie es denn vor Ort so war. Denn Bernd, du warst live im Stadion zu dieser wunderbaren Anstoßzeit, Sonntagabend 17:30 Uhr. Wie hast du das Spiel gesehen und ja, was ist dir drumherum aufgefallen?
Ja, auch von mir mal wieder einen wunderschönen guten Abend. Ich habe ja so aus Spaß gesagt, ich komme erst wieder, wenn der Seoane weg ist. Jetzt ist, dann habe ich gedacht, dann mache ich das auch. Weil sonst hätte es ja auch nicht viel sagen können, ne? Wenn es jetzt geheißen hätte, der ist noch 2 Wochen da, was willst du dann über das Spiel reden? Wir haben im Vorfeld schon mal so ein bisschen kurz darüber gesprochen. Ja, es gab Pfiffe, die gab es ja auch schon gegen den HSV, auch natürlich zum Ende des Spiels. Ha, also ich kann mich an Bökelberg-Zeiten erinnern, so zu Hannes Bonga-Zeiten und sowas, da hat das ganze Ding gebrannt. Das fehlt mir ein bisschen in der heutigen Zeit. Stimmung war, und ich glaube, das passt aber auch wieder, so wie das ganze Spiel, so wie ganz Borussia gefühlt seit 10 Spieltagen, insgesamt doch eher so ein bisschen, ich will gar nicht sagen eingeschlafen, sondern so gleichgültig. Nordkurve wie immer durchgefeiert, Fahnen geschwenkt, aber so richtig Groll, so richtig, der Kessel hat jetzt gebrannt und da muss was passieren, war es nicht. Spiegelt vielleicht so ein bisschen Borussia wieder, wir werden ja nachher noch über Wirkus auch sprechen und über die Wohlfühloase Borussia und sowas. Und so ein bisschen war mein Eindruck im Stadion eigentlich schon Resignation von Anfang an. Andi, was ist denn deine Meinung dazu?
Also meine Meinung zum Spiel ist aus Trainersicht, dass uns, glaube ich, so ein Spielertyp wie Weigel fehlt. Weil der im defensiven Mittelfeld doch sehr viel abgeräumt hat im letzten Jahr. Und ich glaube, der hätte uns in diesem Jahr ganz gut getan. Der ist ja jetzt nicht mehr da. Und ich glaube, den können wir auch nicht ersetzen, weil so ein Spielertypen wie Weigel haben wir nicht im Kader. So, ja, ich fand die erste Halbzeit jetzt gar nicht so schlecht. Die Tore waren beide ein bisschen unglücklich. Aber dann hätte ich mir in der zweiten Halbzeit doch ein bisschen mehr erwartet. Aber da kam dann leider viel zu wenig. Und dann haben wir irgendwann noch die beiden Tore kassiert. Ja, und dann war es das.
Ja, ich fand, es war wieder so ein bisschen die Story, typisch passend zu Borussia, wie wir das in den vergangenen Spielzeiten auch immer mal wieder gesehen haben, dass du eigentlich gar nicht so verkehrt in das Spiel reinkommst, es aber dann irgendwie nicht hinbekommst, dich zu belohnen. Also als das Spiel losging, hatte Werder Bremen, glaube ich, direkt einen Abschluss, der aber relativ ungefährlich war. Und von dem Moment an hatte man zumindest mal eben in der ersten Viertelstunde so das Gefühl, dass die Spieler auf dem Platz da so ein bisschen wachgerüttelt wurden. Ich fand das dann recht dominant tatsächlich, also gerade auch das Pressing am Anfang. Aber es hat halt wieder nichts eingebracht. Du kriegst es nicht hin, ein Tor zu erzielen. Und zur traurigen Wahrheit gehört dann an der Stelle eben auch, es kann nicht sein, dass das alles irgendwie mit Tim Kleindienst steht und fällt. Also, dass wir da so blank sind, wenn der nicht da ist, das hätte ich nicht gedacht. Und Ja, dann läuft es halt einfach auch nicht, ne? Also es gab einige Szenen, wo der Ball auch genauso gut beim Bremer Tor einschlagen kann, wo dann aber überall ein bisschen was fehlt. Und ich fand spätestens in der zweiten Halbzeit war es dann eben so, dass der Stecker gezogen war, dass man dann eben auch diese Resignation auf dem Platz gemerkt hat. Und ja, man weiß einfach nicht, woran das liegt. Das ist ja auch ein Punkt, den wir schon so oft besprochen hatten, dass es eben ungewiss ist, wo das alles herkommt. Ich meine, dass du natürlich nach so einer Serie, 10 Spiele sieglos, 5 Spiele ohne Torerfolg, dass du da nicht vor Selbstbewusstsein strotzt, das können wir, glaube ich, alle verstehen. Aber nichtsdestotrotz müssen doch die Spieler, die da auf dem Platz sind, das sind alles gestandene Profis, irgendwie in der Lage sein, mit dieser Situation umzugehen. Und ja, das fehlt eben. Und ganz kurz vielleicht noch zur Personalie Julian Weigel, Andi, weil du das gerade angesprochen hast. Klar, man kann von dem halten, was man will, aber das war natürlich ein sehr stabiler Spieler, also ein ballsicherer Spieler, der für Ruhe gesorgt hat. Vor allem ein sehr erfahrener Spieler, der dann eben auch auf dem Platz ein bisschen Ruhe reinbringen konnte. Der ist jetzt nicht mehr da und ja, jetzt musst du eben mit dem Personal arbeiten, das du da hast. Aber zur Story gehört dann in dem Spiel auch wieder, dass einige Spieler sehr unglücklich agierten. Das hatten wir gegen den VfB Stuttgart ja auch schon. Ich denke da an Jens Castrop. Da resultiert dann das 1-0 mehr oder weniger draus. Jetzt in dem Spiel hattest du einen sehr, sehr schlecht aussehenden Philipp Sander, meiner Meinung nach. Und auch zumindest mal in der zweiten Halbzeit einen nicht gerade glänzenden Kevin Dix auf der Rechtsverteidigerposition. Und ich denke, so kommt dann tatsächlich eins zum anderen. Und ganz ehrlich, allein Rocco Reitz hatte irgendwie gefühlt aus der zweiten Reihe 7 oder 8 Torabschlüsse. Das erzählt doch dann schon alles, wenn der da versucht, als Kapitän vorzugehen und irgendwie das Tor zu erzwingen. Und ja, fand ich dann wiederum sehr, sehr erschreckend. Und ich bin mal gespannt, wie das ganze Thema jetzt weitergehen wird. Markus, hast du das Spiel auch gesehen? Gibt es irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist im Spiel?
Ja, ich grüße erstmal die ganzen Loser hier, die sich hier heute getroffen haben. Zu fünft waren wir schon ewig nicht mehr. Andi, du hast ja eben schon gesagt, das erste Gegentor der Bremer kam ja aus dem Nichts. Also statistisch gesehen 5% Wahrscheinlichkeit, dass er einschlägt. Die Gegentore kassieren wir ja oft, zu oft meiner Meinung nach. Trotzdem wurde das schlecht verteidigt. Beim 2-0 wurde gar nicht mehr verteidigt. Trotzdem habe ich schon Mannschaften gesehen und auch Bremen, auch diese Saison schon, die einen 2-Tor-Rückstand aufgeholt haben. Und deswegen kann man doch nicht sagen, wenn man jetzt 2-0 zurückliegt, das Spiel kann man abschenken, so wie in der zweiten Halbzeit. Die Bremer haben in Unterzahl gegen Leverkusen aus dem 1-3 noch ein 3-3 gemacht. Also ein bisschen mehr Gegenwehr hätte ich mir am Sonntag gewünscht, aber wir haben uns ja vor der Aufnahme schon unterhalten und da muss ich dem Bernd recht geben. Jedes Gegentor, was wir am Sonntag noch geschluckt haben, war letztendlich gut für uns, denn dadurch ist ja die Entscheidung gefallen, dass Seoane gehen musste. Das war das, was ich zu Sonntag sagen kann und ich hoffe jetzt, dass es mit dem Eugen aufwärts geht. Holger.
Ja, ich war jetzt erstmal überrascht über die Aufstellung. Also warum Skelly ist auf der Bank und spielt nicht? Warum? Warum wechsle ich das Abwehrzentrum? Warum ziehe ich Dix nach außen? Habe ich nicht verstanden. Und ganz ehrlich, warum nimmt der Kevin Stöger raus? Der hat ja gar nicht so schlecht gespielt. Also beziehungsweise er bringt mit Rehner einen Spieler, der vor ein, zwei Wochen noch gar nicht richtig fit war, den kannst du ja gerne einwechseln, aber warum zerreißt er auf einmal diese Mannschaft, die ja angeblich laut eigener Aussage von Wirkus und Söyane davor auch gut gespielt hat? Also das habe ich jetzt so gar nicht verstanden, dass man die Spieler dann als Option hat, um einzuwechseln, macht auch Sinn. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, warum er komplett nochmal da durchgewechselt hat. Vielleicht sah er da auch noch mal irgendwie so seine letzte Chance und er hat es fast schon geahnt, dass da irgendwas passiert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Andi, du bist der Taktikfuchs. Wie hast du die Aufstellung gesehen? Gerade die Veränderung zum Spiel gegen Stuttgart, da haben wir ja eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen.
Oh, gute Frage. Als Taktikfuchs, ja, okay. Ich denke mal, er hat ja vor der Saison gesagt, Seoane, dass er so ein bisschen auch nach Training geht. Und ich fand die Aufstellung jetzt von Anfang an nicht so katastrophal. Fand die erste Halbzeit auch gar nicht so schlimm, wie viele gesagt haben. Okay, durch die beiden Gegentore war natürlich blöd. Aber wir hatten ja am Anfang doch genug Chancen, gerade durch Robin Hack. Der hatte nun zwei Chancen, die er vielleicht hätte reinmachen können, sollen, müssen. Auch Rocco Reitz hatte eine gute Torchance, wo wir hätten in Führung gehen können. Ja, aber so ist das eben im Fußball, ne?
Ja, vielleicht von mir auch nochmal ein kurzer Nachtrag zur Formation. Also an für sich fand ich die Aufstellung schon gut. Was mich allerdings auch gewundert hat, war die Personalie Rehner und Stöger. Ich meine, klar, wir alle haben noch die Szene gegen Stuttgart vor Augen, als Kevin Stöger da den Ball am Tor vorbei schießt, wo er zumindest mal das Tor treffen muss. Also wenn der Torwart den irgendwie nochmal entschärfen kann, ist das nochmal was anderes. Aber der Torabschluss muss schon aufs Tor. Aber dass du den da mehr oder weniger rasierst und dann Reyna, der, und so hieß es ja auch, eben noch nicht bei 100% ist, direkt vom Start an in das Spiel reinwirfst, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und bei Skelly ist es auch ein bisschen ähnlich. Also ich fand, Skelly hat gegen Stuttgart kein schlechtes Spiel gemacht. Also der hat schon weitaus schlechtere Spiele gemacht. Wieso er den da jetzt rausnimmt und Dix auf die Rechtsverteidigerposition setzt, konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen, obwohl ich noch fand, dass Dix das in der ersten Halbzeit auf dieser Position noch überraschend gut gemacht hat. Aber ja, ihr habt es jetzt schon angesprochen, die beiden Gegentore, die sind mehr oder weniger aus dem Nichts gefallen, aber da sieht man mal wieder, wie einfach es sein kann, weil dieses desolate Abwehrverhalten, das wir da seit Wochen und Monaten an den Tag legen, das kann halt einfach nicht sein. Und ganz ehrlich, ich saß hier mit Philipp auf der Couch, habe mir das Spiel angeguckt und wenn ich dann sehe, dass ein Philipp Sander 3 Meter vorm 16er steht und vom Ball wegverteidigt, dann denke ich mir nur, ja, wo willst du denn jetzt noch hinverteidigen? Weil der Stürmer, der ist jetzt schon in der Position, wo er sehr gut abschließen kann. Und klar, der Ball zum 1-0, der muss nicht reingehen, der ist noch unter der Latte, der kann genauso gut gegen die Latte fliegen, aber wenn es halt nicht läuft, läuft es nicht. Und ja, dann schlagen die Dinger halt eben ein. Und das ist was, was wir auch nicht zum ersten Mal sehen, dass wir nicht aktiv verteidigen, sondern wirklich den Raum verteidigen. Und ja, selbst das hat nicht gut funktioniert. Also bei den Gegentoren haben wir da immer sehr, sehr schlecht ausgesehen. Und da muss sich auf jeden Fall in naher Zukunft was dran ändern. Denn werden wir nachher noch drüber sprechen. Der nächste Gegner heißt Leverkusen. Da wird es mir auch ein bisschen Angst und Bange, wenn ich mir jetzt da denke, dass wir da Leute wie beispielsweise den Grimaldo einfach mal schießen lassen. Das sollte man einfach unterbinden. Naja, jetzt haben wir gerade eben schon gehört, nach dem Spiel gegen Bremen gab es dementsprechend ja, die große Verzweiflung von allen Fans, weil man sich einfach nur gefragt hat, wo soll das Ganze noch hingehen? Und so war es dann tatsächlich gestern Abend, ich glaube in etwa 5:30, als die Meldung dann tatsächlich kam, dass Gerardo Seoane nicht länger Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach ist. Dass nach einer Krisensitzung, die wohl sehr, sehr lange angedauert hat, der Verein die Entscheidung getroffen hat, dass Gerardo Seoane eben nicht länger dieses Amt begleitet und dass als vorläufige Lösung Eugen Polanski eben jetzt die Mannschaft coachen wird. Und ich glaube, das Ganze ist wenig überraschend. Eugen Polanski war jetzt in den letzten Jahren, kann man eigentlich sagen, immer wieder ein Kandidat, über den es Spekulationen gab, dass er eben, wenn Seoane irgendwann nicht mehr da ist, das Amt übernehmen könnte. Zwischenzeitlich gab es auch mal Gerüchte, dass er den Verein eventuell verlassen könnte, aber irgendwie gab es da nicht den Markt. Gut für uns an der Stelle, ja, er hat jetzt einen super Job in der U23 gemacht, das muss man wirklich so sagen. Also, wenn man da einfach mal guckt, was die in der letzten Saison und jetzt auch wieder zum Saisonstart hin geleistet haben, dann klingt das alles erstmal sehr, sehr vielversprechend. Und macht natürlich Lust auf mehr. Und Fakt ist natürlich, Bernd, da würde ich jetzt gleich nochmal in deine Richtung gucken wollen. Fakt ist auf jeden Fall, dass das jetzt natürlich was bei den Fans ausmacht, weil die Meinungen über Seoane, die waren jetzt wirklich schon sehr, sehr lange nicht gut. Polanski ist quasi einer, der die Borussia aus dem FF kennt. Und ja, wie siehst du die Personalie und was erwartest du, beziehungsweise was erhoffst du dir durch diesen Wechsel an der Seitenlinie?
Ich habe gestern, ja, ich habe vergessen, wie die Sendung heißt, auf jeden Fall einen Talk gesehen mit Buschmann und mit Wolf Fuß. Und der Wolf Fuß hat gesagt, ich war so ein bisschen überrascht, als ich dann bei der 125-Jahr-Feier war. Und da habe ich so gemerkt, das ist ja so ein Verein, Borussia einfach mit Wucht. Ne? Das fand ich einen schönen Begriff. Und ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum die diesen Trainer, also den Seoane, geholt haben. Da will ich jetzt gar nicht drauf rumreiten, sondern ich möchte auf die Aussage vom Wolf Fuß zurück. Der sagt, Gladbach braucht einfach einen Trainer, der zu diesen 125 Jahren, zu diesen Sachen passt. Und das finde ich, das könnte der Polanski wieder werden, der alle mitnimmt, der was darstellt, der die Fans vor allen Dingen mit einsammelt. Und ich fand, natürlich finde ich es ein bisschen spät. Ich hätte es mir zur Sommerpause gewünscht. Dann wäre es alles ein bisschen ruhiger gewesen. Das ist natürlich ein extrem kritisches Fahrwasser, in das der Polanski jetzt rein schludert. Ich habe heute den Wirkus gehört, der hat gesagt, über das Profil eines neuen Trainers, Eugen erfüllt einige dieser Punkte und er hat geschrieben, wir gehen Schritt für Schritt und konzentrieren uns zunächst auf das kommende Spiel. Polanski soll halt so lange eine Chance bekommen, wie es geht. Und ich glaube, dass das eine Euphorie entfacht und ich glaube, dass er genau der Richtige sein kann für unsere Tradition, für die Menge an Fans, Mitgliedern, für das ganze Umfeld, was einfach nicht da in diese Lethargie gehört, in die wir reingerutscht sind die letzten ein, zwei Jahre.
Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem Polanski ist jemand, der ja auch selbst für die Profimannschaft von Borussia eben gespielt hat. War, wenn ich mich jetzt recht daran erinnere, auch ein relativ kerniger Sechser gewesen, also der auch mal dazwischen funken kann. Und ja, ich denke, der hat auf jeden Fall den Spirit, dass er da einen neuen Geist in die Mannschaft einhauchen kann. Die Frage ist natürlich, es wurde jetzt immer von einer vorläufigen Lösung gesprochen. Ob er wirklich eine realistische Chance bekommt oder ja, ob das halt eben mit den Spielen, die jetzt bevorstehen, eher unwahrscheinlich ist, weil der Zeitpunkt der Entlassung jetzt nach dem dritten Spieltag, der ist natürlich absolut ungünstig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was man jetzt gehört hat, hatte der Verein, das Präsidium, die Chance gesehen, dass Gerardo Seoane irgendwie die Wende nochmal packt. Haben das begründet eben mit diesem starken Mittelteil der vorherigen Saison, wo wir ja teilweise an Europa geschnuppert haben und es dann ja eben zu diesem für uns alle unerklärlichen Absturz, nach dem Leipzig-Spiel kam. Aber ja, ist es nicht so, dass es cleverer gewesen wäre, den Trainer definitiv noch vor der Vorbereitung auszutauschen, weil jetzt kommt ein Eugen Polanski, mitten in der Saison, kann man quasi sagen, hat wenig Zeit, da irgendwelche Lehren oder Erkenntnisse zu sammeln und wird quasi am nächsten Spieltag, wieder Sonntag 17:30 gegen Leverkusen, dann ins kalte Wasser geworfen. Holger, wie siehst du das Ganze denn? Ist das jetzt ähnlich wie bei Leverkusen eine Korrektur, weil man eben merkt, naja, dieser gewünschte Effekt, der bleibt offensichtlich aus und du korrigierst es jetzt frühzeitig? Oder warum hat man sich da nicht einfach schon im Vorfeld eben dazu entschieden, dass man sagt, wir brauchen hier definitiv einen frischen Wind, es gibt zu viele Baustellen und das hat einfach viel zu viel Potenzial, dass es in die Hose geht, weil das Startprogramm, das kannten wir ja auch schon relativ frühzeitig. Und wir alle wussten, und da kann mir keiner sagen, dass das die Mitarbeiter bei Borussia nicht wussten, wir alle wussten, du musst zumindest mal die Spiele gegen den HSV und gegen Werder Bremen gewinnen.
Ein Vergleich mit Leverkusen wäre ein sehr gewagter Vergleich, ne? Also wurden Meister, die sind auf einer Erfolgswelle geschwommen und haben ihren Meistertrainer verloren und haben dann, sage ich mal, Neustart versucht und haben relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht und haben sogar anhand von Trainingsleistungen das beurteilt. So, ne? Wir haben ja kein, wir sind ja jetzt nicht auf einer Erfolgswelle geschwommen in den letzten Jahren. Im Gegenteil. Also die Bilanz ist ja desaströs von Cyane, also die Punktebilanz. Und dementsprechend verbietet sich ja dieser Vergleich geradezu. Wir haben hier auch schon gegen Ende der letzten Saison uns Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen? Und vor allem, wie kann das Ganze mit Cyane eigentlich noch erfolgreich werden? Und uns war allen klar, das funktioniert nur, wenn er wirklich einen guten Start hinlegt. Wenn er von Anfang an mit der Mannschaft punktet, ne, wenn er vielleicht auch über die Leistung eine Euphorie entfacht. Das war von Anfang an klar. Wenn das nicht funktioniert, wird genau das passieren, was wir jetzt sehen. So. Das ist natürlich total, und das wusste mit Sicherheit der Verein auch. Die haben ja jetzt auch im Nachgang gesagt, dass sie enttäuscht waren über die Rückrunde. Also es ist nicht so, dass die so blauäugig sind, wie wir immer denken, sondern die haben das auch gewusst. Die sagen uns nicht die ganze Wahrheit, die sagen uns auch sehr oft nicht die halbe Wahrheit, aber denen war das auch klar. Die haben im Prinzip auf die Karte gesetzt, ne? Spielplan ist erste drei Spiele nicht so schlecht, weil wenn wir ehrlich sind, müssen wir 6 Punkte holen gegen HSV und gegen Bremen. Das ist nicht unrealistisch und haben auf diese Karte gesetzt. Und das ist grandios in die Hose gegangen. Grandios in die Hose gegangen. Und ich glaube, dass denen schon auch nach dem HSV-Spiel die Muffe ging. Und jetzt mit dem Spiel am Sonntag ist das ganze Kartenhaus zusammengefallen. Anders kann man es nicht sagen. Und ich frage mich da schon auch, was haben die sich da vorgestellt? Ne? Wir haben einen Trainer, der, glaube ich, fachlich ein guter ist. Aber es ist nun wahrlich kein Trainer, der irgendwie Feuer und Leidenschaft mit sich bringt. Und das merkt man ja auch der Mannschaft an. Die spielen so vor sich hin. Und wie kommt man dann auf die Idee, dass er sich auf einmal ändert und in der dritten Saison auf einmal an der Seitenlinie steht und Feuer und Leidenschaft entfacht? Und das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Dieses Spiel gegen HSV, wie die gespielt haben, da hätte man ein Zeichen setzen können für die ganze Saison, indem man drauf geht, indem man mutig spielt. Und dann hätte das vielleicht noch eine Chance gehabt. Das ist alles nicht passiert. Und mal, als ich dann heute in der RP gelesen habe, was der Wirkus gesagt hat, der ist zu den Spielern gegangen und sagt, einige waren überrascht, andere haben sich selbst hinterfragt, ob sie dafür gesorgt haben. Da waren Spieler überrascht, dass Suane gehen musste? Also auf welchem Planeten leben die eigentlich? Und genauso spielen die meiner Meinung nach. Genauso spielen die. Die können doch nicht überrascht gewesen sein nach der Leistung, dass Suane da in Frage gestellt wird und entlassen wird. Na, also total verrückt, total verrückt. Wie siehst du das, Markus?
Ich habe mich jetzt die Tage gefragt, was ist von Seoane hängen geblieben von seinen gut 2 Jahren? Welches Spiel hast du in Erinnerung, Markus? Was kommt dir da in den Sinn? Als erstes kommt mir das Viertelfinal aus in Saarbrücken in den Sinn. Die größte Enttäuschung, ich würde fast sagen, in den 2000er Jahren. Das war so grausam und der Bernd hat es ja damals schon gefordert, vor dem Pokalspiel in Saarbrücken hat er schon gefordert, Seoane zu entlassen. Da habe ich Bernd noch für verrückt gehalten. Ja, leider hat der Bernd ja recht gehabt. Was ist sonst noch hängen geblieben für ein Spiel? Ach, eigentlich die 7 Spiele der vergangenen
Nix.
Saison, die letzten 7 Spielen, wo wir 2 Punkte geholt haben. Im Prinzip nur Enttäuschungen. Davor der Trainer Farke, da sind mir noch Spiele in Erinnerung geblieben, wo er nachher nach dem Spiel in der Pressekonferenz davon sprach, dass wir irgendeinen Gegner aus dem Stadion geschraubt haben. Ich kann mich zumindest mal an einen hohen Derby-Sieg erinnern. Adi Hütter hat zumindest das Jahrhundertspiel abgeliefert mit dem 5-0-Pokalsieg gegen Bayern München. Ja, das bleibt für uns alle unvergessen. Und davor der Trainer Marco Rose, ich weiß, der ein oder andere hört den Namen nicht gerne. Da haben wir zumindest einen geilen Fußball gespielt, muss man ja wirklich so sagen. Ja. Was ist von Seoane hängen geblieben? Holger hat es schon gesagt, nichts. Und deswegen denke ich mal, sind wir jetzt alle froh und schauen hoffentlich optimistisch in die Zukunft. Und hättest du mich am Sonntag gefragt, was ich tippe für das Spiel gegen Leverkusen, hätte ich gesagt 6-0 für Leverkusen. Andi.
Jetzt zu Seoane, ne? Ja, ich glaube, es wurde Zeit, dass er entlassen wird. Ich war ja nie ein Gegner von ihm, aber ich glaube, dass wir jetzt so langsam über die Zeit merken, dass er nicht passt. Und daher hat er jetzt wahrscheinlich auch ein paar Spieler verloren, die er gebraucht hätte, also wie so ein Weigel, den er für sein Spiel braucht. Und daher war es, glaube ich, die logische Konsequenz, ihn jetzt zu entlassen.
Ja, aber generell fand ich, also jetzt gerade am Ende, also letzten Spieltag gegen Werder Bremen, wir haben eben über seltsame Wechsel in der Startaufstellung gesprochen. Das Ganze kann man ja weiter durchziehen, ne? Also es gab ja dann auch während des Spiels seltsame Wechsel, wie beispielsweise den Wechsel von Robin Hack, wo man dann auch wirklich da am Fernseher sitzt oder im Stadion sitzt und einfach nur sich hinterfragt, was macht der Kerl da? Also ich fand, das hat das fast wirklich zum Überlaufen gebracht, weil Robin Hack war meiner Meinung nach einer von den besten Spielern auf dem Platz, der im Interview danach selbst noch darauf angesprochen wurde, weshalb er denn so früh ausgewechselt wurde und er dafür keine Antwort hatte und einfach nur irgendwie sagte, ja, er hätte auch noch länger spielen können. Und wir haben jetzt wirklich in all den Spielen in den zwei Saisons und den drei Spieltagen in dieser Saison einfach keine Entwicklung gesehen und auch keine klare Spielidee gesehen. Wenn mich jetzt einer fragen würde, was spielen wir für einen Fußball unter Seoane, das könntest du ja gar nicht mal so im Detail beantworten, weil das ist gefühlt alles so, ja, von allem ein bisschen, aber nichts so wirklich. Manchmal haben wir leichte Pressingphasen drin, dann haben wir Ballbesitzphasen drin, aber uns macht da nicht irgendwie was besonders aus. Und das fehlt mir einfach. Ich war sehr, sehr lange Zeit ein, ja, ein Verfechter davon oder andersrum, ich war kein Freund davon, einen Trainer vorschnell zu entlassen, war ich vorher bei Hütter und bei Farke auch schon nicht. Aber bei Seoane, und da muss ich dem Bernd schon recht geben, hätte man die Reißleine, hinterher ist man immer schlauer, aber hätte man die Reißleine sehr viel früher ziehen müssen, meiner Meinung nach. Markus, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, komischerweise hat Seoane ja öfters schon auf der Kippe gestanden, wo jeder dachte, jetzt fällt er gleich hinten runter, und hat sich immer irgendwie gerettet. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr Meisterschaft in Augsburg verloren, 1-0, blutleerer Vortrag, dann Pokalspiel in Frankfurt, hat, glaube ich, das fast bei den meisten schon zum Überlaufen gebracht, wo wir dann gefühlt das ganze Spiel in Überzahl gespielt haben und verloren haben. Danach rettet er sich wieder mit dem Spiel gegen Bremen, und dann startet er eine Serie, wo wir dann wieder anfangen, von Europa zu träumen. Ja, irgendwie hat es immer wieder geschafft, aber jetzt ist das Maß voll gewesen, und ja, wir sind erleichtert.
Ja, da habe ich vielleicht aber auch noch eine kleine Ergänzung. Das hatte ich eben das Thema an Holger übergeben. Also ich wollte natürlich die Situationen bei Leverkusen und bei Gladbach nicht so genau miteinander vergleichen. Klar, das hat alles andere Hintergründe, aber nichtsdestotrotz hat man ja in Leverkusen, wenn man jetzt einfach nur diese Saison bewertet, auch eben die Reißleine gezogen, weil man relativ schnell gemerkt hat, okay, nach den zwei Spieltagen, das macht so alles keinen Sinn. Und was mir einfach nicht in den Kopf geht, ist, warum wir jetzt nach einem dritten Spieltag dann Gerardo Seoane als Cheftrainer entlassen, weil es einfach sehr viel früher hätte passieren müssen. Ich habe mir jetzt gerade in den Minuten, in denen ihr darüber gesprochen habt, nochmal ein paar Gedanken gemacht. Aber das ist ja eigentlich wirklich nicht zu vertreten, wenn man sich das nochmal vor Augen hält, dass wir am 29. Spieltag zu Hause gegen Leipzig gewinnen, mit einem Bein in Europa stehen und du dann alles wirklich einfach wegwirfst und ja nicht nur mit einer Nichtleistung auf dem Platz dann agierst, sondern auch das ganze Umfeld irgendwie sich höchst dramatisch verhält. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Hoffenheim zu Hause, wo sich dann ein Virkus da wirklich ans Mikrofon stellt und der entzürnt ist, dass es da kritische Stimmen oder kritische Rufe aus der Nord gab. Also wenn man das alles nochmal so rekapituliert, gibt es da für mich eigentlich wirklich nur die Variante oder die Meinung, dass man nach der Saison hätte da definitiv schon einen Schlussstrich ziehen müssen, damit dann der neue Trainer, wer auch immer das dann sein wird, in unserem Fall jetzt eben vorübergehend Eugen Polanski, auch eine gerechte Chance bekommt. Weil, wie gesagt, wir spielen jetzt gegen Leverkusen, dann spielen wir gegen Frankfurt. Das sind zwei ordentliche Bretter, die da gebohrt werden müssen. Und ich hoffe es natürlich nicht, aber jetzt stellt euch einfach mal vor, die beiden Spiele gehen verloren. Ja, dann hat der Eugen Polanski ja auch nicht gerade einen einfachen Stand. Und Virkus hatte das explizit nochmal betont, dass man Polanski jetzt auch eine realistische Chance einräumt, dass er sich da beweisen kann. Und ja, Bernd, wie siehst du das Ganze? Also siehst du da jetzt dieses Potenzial, dass eben mit diesen beiden schweren Spielen es passieren könnte, dass der Verein sich dann gegen Eugen Polanski entscheidet, weil er die eventuell verlieren könnte? Oder denkst du, naja, der wird da schon über die Länderspielpause hinaus, es gibt ja da noch das Spiel gegen den SC Freiburg, dann kommt die Länderspielpause, dass er sich da irgendwie längerfristig jetzt beweisen kann?
Dass der Zeitpunkt zu spät ist, haben wir ausführlich besprochen. Und für Polanski jetzt eben eine sehr schwierige Situation dasteht. Ich glaube, es hängt sicherlich auch viel davon ab, wie wir auftreten. Dass du beide Spiele verlieren kannst, sind wir uns jetzt gerade darüber einig. Das sehe ich auch so, ohne dass das jetzt negativ oder pessimistisch ist. Das ist einfach realistisch in der jetzigen Situation. Die ist sehr schwer. Ich finde es schade, dass wir sehenden Auges jetzt 2 Jahre lang, 3 Jahre lang in diese Situation geraten sind. Wenn du dir anguckst, den Kader zum Beispiel zu Beginn, als Seoane kam, wenn du dir das jetzt anguckst, das Gehaltsgefüge wird immer geringer. Ich bin auch gegen diesen ganzen Kapitalismus und sowas, aber das Gehaltsgefüge wird immer geringer. Die Spielererlöse, so richtig Granaten holen wir auch nicht mehr raus. Das, was wir kaufen. Ich finde schon, dass wir richtige Schritte nach unten machen und dann musst du echt aufpassen. Jetzt gerade haben wir Bock, ich auch. Ich finde Polanski eine Top-Lösung. Aber mit dem Kader, wenn ich den mir angucke, den Verlauf der letzten 2 Jahre, trotz Kleindienst und sowas, und die Situation jetzt, also boah, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Und ich denke, es hängt unheimlich viel davon ab, wie wir uns präsentieren. Und wenn die den nach, ich sag mal, zur Länderspielpause dann wirklich ernsthaft an anderen Kandidaten ins Spiel bringen, das fände ich unfair. Das fände ich nicht gut. Holger, was sagst du denn?
Ich frage mich, ob wirklich Wirkus genauso gehandelt hätte, wie er jetzt gehandelt hat, wenn Polanski nicht im Verein gewesen wäre. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt in der U23 einen Trainer, der jetzt nicht so als Trainertalent gilt, ne? Also wenn nicht dieser Rettungsschirm Polanski da ist, ob dann vielleicht eine Notwendigkeit da gewesen wäre, zu sagen, wir wechseln den Trainer im Sommer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie wirklich sich überlegt haben, okay, wir versuchen es nochmal. Und wenn es schief geht, haben wir immer noch Polanski als Trainertalent. Ne? Da hoffen sie natürlich, dass der so ein Talent ist wie damals Nagelsmann ne? Oder Tuchel. Das weiß man erst hinterher. Das kann aufgehen, das kann nicht aufgehen. Und das war so ein bisschen, ne? Da machen wir vielleicht relativ schnell Tabula rasa, dritter Spieltag. Schmeißen Polanski rein, dann kann er sich freischwimmen. Dem haben wir wahrscheinlich sowieso schon versprochen vor einem Jahr, dass er irgendwann mal Trainer wird. Und wenn dann alles schief geht, dann nutzen wir noch irgendwie die Länderspielpause und holen uns noch einen arrivierten Trainer. So. Also da sind so viele Rettungsschirme in Anführungsstriche für Wirkus oder den Verein drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch so gewollt ist, ein bisschen.
Ja, das kann natürlich gut sein. Ich habe eben gesagt, Virkus hat ja explizit gesagt, dass er jetzt die Zeit bekommt, sich zu beweisen. Er hat aber dann auch gesagt, dass sie den Markt natürlich schon sondieren. Also die werden jetzt parallel trotzdem schon mal Gespräche führen und potenzielle Nachfolger noch mal im Blick behalten. Ich glaube, dann ist es auch eine Frage, wen du potenziell an Land ziehen könntest. Es wurden ja einige Namen jetzt schon sowohl in unserer Gruppe als auch natürlich ganz öffentlich diskutiert. Es gibt einige Trainer, die aktuell auf dem Markt sind. Es gibt ehrlich gesagt wenig Trainer, die ich mir davon auch tatsächlich bei uns vorstellen könnte. Und ja, wir werden das alle jetzt mal mit Spannung verfolgen, weil, wie gesagt, ich finde, der Zeitpunkt ist maximal unglücklich, eben wegen den schweren Gegnern, die jetzt auf uns warten. Und ja, natürlich ist das alles eine Frage der Einstellung. Also Bernd, du sagtest das, glaube ich, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich meine, wir alle haben kein Problem damit, wenn wir ein Spiel knapp verlieren oder wenn wir es meinetwegen auch deutlich verlieren, wenn wir endlich mal wieder alle 11 Spieler auf dem Platz kämpfen und fighten sehen. Und auch das ist ja was, was eben schon sehr, sehr lange nicht mehr der Fall ist bei unserer Borussia. Wir haben auch heute aus gegebenem Anlass wieder eine Sprachnachricht bekommen. Die kommt von der lieben Simone. Sie war auch im Stadion und hat noch einmal für euch das Spielgeschehen sowie die Entscheidung rund um die Trainerentlassung und auch Roland Wirkus thematisiert.
Ja, hallo zusammen. Die Ereignisse überschlagen sich. Gestern das Debakel gegen Bremen, erschreckend. Es gab meiner Meinung nach keine andere Entscheidung mehr, als sich von Seoane zu trennen. Ja, wir haben es alle eigentlich geahnt, dass es nicht funktionieren wird, aber trotzdem gehofft. Jetzt wird Polanski übernehmen. Ich hoffe, er schafft es, die Mannschaft erstmal zu stabilisieren. Ich vermute, es wird auch nur eine Interimslösung sein, keine Dauerlösung. Das Traurige ist, du hast den ganzen Sommer quasi verschenkt. Du hättest einen Cut machen müssen nach der Saison und dich neu aufstellen müssen. Das haben wir nicht gemacht. Und für mich ist immer noch klar, Virgus hätte mitgehen müssen. Ja, aber wir werden sehen, was passiert. Es bleibt spannend. Liebe Grüße, eure Simone.
Vielen Dank, liebe Simone. Ja, Simone hat es angesprochen. Sie ist natürlich auch froh darüber, dass Gerardo Seoane jetzt nicht länger an der Seitenlinie steht, aber sie hat was gesagt, was viele Fans jetzt auch schon gefordert haben, nämlich, dass es mit der Personalie Gerardo Seoane allein nicht getan ist. Sie erwartet oder fordert da mehr oder weniger, dass Roland Wirkus sein Amt auch niederlegen müsste oder er zumindest mal an dieser Stelle entlastet wird. Holger, wie siehst du es denn? Jetzt ist mit Gerardo Seoane der zweite Trainer entlassen worden, den Roland Wirkus selbst bei die Borussia geholt hat. Streng genommen ist es der dritte Trainer, weil es war ja dann letzten Endes auch seine Aufgabe, das Vertragsverhältnis mit Adi Hütter zu beenden. Ja, wie bewertest du die Situation rund um Roland Wirkus?
Ja, er steht jetzt natürlich sehr stark in der Kritik bei den Fans und durchaus zu Recht, was verschiedene Entscheidungen angeht, ob Trainerentscheidungen, Spielerentscheidungen. Ich glaube ja, dass der Verein nichts machen wird. Also wenn die jetzt wirklich ernsthaft darüber nachdenken würden, den abzusetzen, dann hätten die ja ganz anders getagt. Also die haben ja mit ihm getagt zusammen und eine Entscheidung getroffen. So. Und wir sehen ja in Bochum, da wird Tabula Rasa gemacht, da geht der Duffner und der Hacking. Das heißt, die haben ja anders getagt. Die haben ja ohne Duffner wahrscheinlich getagt, gehe ich mal von aus. Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Und daher glaube ich schon, dass sie den Schuss gehört haben, weil ja diese Namen jetzt auch geleakt werden, auch so ein bisschen zurzeit. Und es wird eher in die Richtung gehen, wir loben ihn hoch. Und versuchen dann, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, so auf der operativen Geschäftsführerebene wie Neues zu finden und vielleicht eine neue Zukunft einzuleiten. Ne? Aber der wird ja jetzt nicht nächste Woche entlassen. Never ever. Oder Markus? Also ich glaube das nicht.
Nee, sehe ich genauso wie du, Holger. Also ich glaube, das ist nicht der Weg, den Borussia geht, jetzt noch den Wirkus zu entlassen. Obwohl ich mir gewünscht hätte, sage ich mal, mit der neuen Geschäftsführung, mit Sascha Stegemann, dass man vielleicht mal ein bisschen eine härtere Gangart einlegt. Du hast Bochum angesprochen, da wurde es gemacht, da wurde Duffner Hacking entlassen. Ich sehe das bei Gladbach nicht. Ich habe noch einen Satz zu dem, was der Bernd eben gesagt hat, dass wir jetzt, oder dass Polanski ein schweres Erbe übernimmt und ein schwieriges Startprogramm hat, das sehe ich ein bisschen anders. Also mir ist es lieber, er spielt jetzt in Leverkusen und zu Hause gegen Frankfurt, als wenn wir jetzt zum Beispiel in Heidenheim spielen würden und dann vielleicht gegen St. Pauli und wir würden dann beide Spiele vielleicht oder aus zwei Spielen einen Punkt maximal holen. Gegen Leverkusen und Frankfurt erwartet keiner was und ganz ehrlich, also die Leverkusen haben mich bis jetzt dieses Jahr auch noch nicht überzeugt. Holger hat es eben mal schön gesagt, oder Andi, einer von euch beiden, dass man halt den Grimaldo einfach nicht schießen lassen darf. Und die drei Tore, die Leverkusen am Wochenende geschossen hat, waren drei Standards. Von daher denke ich, man kann in Leverkusen auch gewinnen, Bernd.
Boah, jetzt, wo du das so sagst, ich habe da mal kurz irgendwann gestern auch drüber nachgedacht. Eigentlich ja geil für den Polanski, weil schlimmer geht's ja nicht mehr und es erwartet keiner was, ne? Um nochmal zur Personalie Wirkus zurückzukommen. Also ich habe ja schon vor, um nochmal dem Holger und dem Markus recht zu geben, ich habe schon vor, auch vor ein, zwei Monaten war das ja schon drin, dass Mönchengladbach gesagt hat, wir suchen etwas, ist ja der Manager von Elversberg, glaube ich, im Gespräch gewesen oder ob er es noch ist, weiß ich gerade nicht. Als Unterstützung für Wirkus und dass er sich dann um andere Aufgaben widmen kann, also dieses Hochloben. Kann ich mit leben, ist alles in Ordnung, wenn dann langfristig tatsächlich ein ja, dynamischerer, auch vor allen Dingen kommunikativerer Manager da sitzt. Dann glaube ich, ist das der richtige Weg. Und da glaube ich tatsächlich, dass da was passieren wird. Ich sag mal so bis zumindest spätestens Ende der Saison. Oder Andi, was meinst du?
Ich glaube, dass Wirkus im Amt bleiben wird. Ich glaube, da wird nichts passieren. Würde es aber gut finden, wenn er eins zur Seite gestellt kriegt, damit er sich die Aufgaben so ein bisschen teilen kann. Ja, wollen wir mal schauen. Ich glaube, dass auch das Polanski jetzt mit den beiden Aufgaben zwei gute Aufgaben hat, also mit Leverkusen und Frankfurt natürlich schwere Gegner hat. Aber da erwartet man eben nicht so viel von den beiden Spielen. Und daher wollen wir mal gucken, wie er jetzt in der Woche mit der Mannschaft trainiert. Und wie er sie aufstellt und ob er vielleicht für die Überraschung in Leverkusen gut ist. Mal schauen.
Ja, vielleicht auch noch mal ein kurzer Nachtrag zur Personalie Roland Wirkus von mir. Ich habe heute den Fohlenfutter-Podcast gehört. Da wurde das Thema rund um Nils Ole Boog auch noch mal thematisiert und die haben gesagt, Nils Ole Boog wäre, wenn, nur eine Option, wenn er auch der starke Mann in der Position ist. Also wenn er wirklich der Sportdirektor wäre, der die Entscheidungen treffen kann. Das sehe ich jetzt in Kombination mit Roland Wirkus nicht. Keine Ahnung, ob Roland Wirkus da vielleicht nochmal sich umorientiert oder tatsächlich auch in den Hintergrund gehen würde. Ich glaube aber tatsächlich, dass schon was passieren wird in dieser Saison. Und ich denke, Borussia hat es auch verstanden, dass sie in den letzten Jahren sehr viel Kredite bei den Fans verspielt haben. Und deswegen habe ich tatsächlich jemanden im Blick, den wir beim Jubiläum auch noch mal gesehen haben, einen Fanmagneten, der immer mal wieder rund um ja, Borussia Mönchengladbach herumgegeistert ist. Und das ist Martin Stranzl. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie auch für die Fans, sage ich mal, Martin Stranzl in diese Position mit aufnimmt und Wirkus ihn quasi erstmal einarbeitet, wenn man das mal so ganz salopp sagen kann. Und er quasi die Perspektive gibt, dass Martin Stranzl dann perspektivisch Sportdirektor wird und er sich da aus diesem Amt zurückzieht. Aber ja, das ist jetzt erstmal nur meine Meinung. Es würde in die Situation reinpassen. Ich wäre ehrlich gesagt auch froh, wenn Martin Stranzl wieder irgendwas bei uns übernehmen würde. Ob er die Kompetenz dafür mitbringt, das steht natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt, aber es wäre zumindest mal von Borussia ein Schritt auf die Fans und ich glaube, dass etwas in diese Richtung passieren wird. Jetzt haben wir schon relativ viel über den nächsten Gegner gesprochen, beziehungsweise immer wieder Leverkusen thematisiert. Sonntagabend 17:30 haben wir das nächste Spiel in Leverkusen. Und ja, bevor wir dann zu unserem Spiel gegen Leverkusen kommen, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Rückblick auf vergangenen Freitag, als Leverkusen gegen Frankfurt gespielt hat. Ich habe mir das Spiel live angesehen und muss ehrlich gesagt sagen, dass ich relativ erschrocken war, wohl wissend, dass wir als nächstes gegen Leverkusen spielen. Ja, Leverkusen hatte keinen guten Saisonstart. Die haben sich das auch anders vorgestellt. Die hatten mit der Auftaktniederlage gegen Hoffenheim sicherlich nicht gerechnet, hatten dann dieses turbulente Spiel gegen Werder Bremen. Und haben jetzt gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Und das Erste, was mir einfällt, wenn ich an dieses Spiel nochmal denke, ist tatsächlich Wille. Weil in diesem Spiel hat man eins gesehen, und zwar den puren Willen von Leverkusen, das Spiel zu gewinnen. Wir haben eben drüber gesprochen, das ist was, was wir bei uns derzeit aktuell nicht sehen. Also ich hoffe, dass wir da definitiv was dagegen sehen werden von unserer Mannschaft. Aber ich fand das sehr, sehr erstaunlich, wie Leverkusen in Unterzahl und ganz spät im Spiel, es gab ja dann sehr, sehr lange eine Nachspielzeit, waren die teilweise sogar nur noch zu neunt gewesen, wie die sich da dagegen gestemmt haben, die Frankfurter überhaupt nochmal vors Tor zu lassen. Und da haben sie meiner Meinung nach das einzig Richtige getan. Die haben mit Mann und Maus verteidigt, haben da hinten wirklich eine Mauer hochgezogen, sodass die SGE auch kaum noch mehr zu Abschlüssen gekommen ist. Und ja, das macht mir tatsächlich ein wenig Sorge vor dem nächsten Spiel. Andi, ich weiß nicht, hast du das Spiel vielleicht auch gesehen? Was denkst du über den Gegner, gerade eben mit diesem schlechten Auftakt ebenfalls und ja, mit unserer Situation aktuell im Vergleich?
Also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war unterwegs, weil wir meine Tochter aus Timmendorf abgeholt haben, weil die ja beim Konzert war. Und daher habe ich das Spiel nicht gesehen. Aber ich bin eigentlich optimistisch, weil ich glaube, dass Polanski jetzt die Möglichkeit hat, eine Mannschaft anders aufzustellen und der Gegner gar nicht weiß, wie Polanski die Mannschaft jetzt aufstellen wird. Und da die ja auch viele Abgänge hatten und jetzt nochmal mit den beiden Sperren von den beiden roten Karten zu leben haben, glaube ich, dass wir da auch eine Chance haben, da was zu holen.
Ja, guter Punkt, den du da ansprichst. Also das fällt definitiv ins Gewicht mit Wer war das nochmal? Palacios wurde, glaube ich, verletzt ausgewechselt. Da ist fraglich, ob der spielen wird. Robert Andrich wurde gelb-rot gesperrt und den anderen Spieler habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall jemand, der Start gespielt hatte. Gab es dann zwei Platzverweise. Also die beiden Spieler werden wir definitiv nicht am kommenden Sonntag sehen. Ja, jetzt gehen wir einfach mal positiv an die ganze Sache ran. Hoffen mal das Beste. Ich meine, wir müssen ja irgendwie diesen Aufschwung, den wir jetzt dadurch haben, dass wir einen neuen Trainer an der Seitenlinie sehen, mitnehmen. Und ja, ich guck mal in die Runde. Was tippt ihr denn für Sonntagabend, Markus? Was ist dein Tipp?
Ich habe es ja eben schon mal gesagt, Sonntagabend hätte ich 6-0 getippt für Leverkusen, mindestens. Jetzt, wo der Eugen da ist, der wird es richten am Sonntag. Und zwar habe ich irgendwo gehört, dass der Eugen Polanski sogar sein erstes Bundesligaspiel damals über 90 Minuten gegen Bayer Leverkusen gemacht hat und ein Tor geschossen hat. Von daher beste Voraussetzungen. Und da wir bis jetzt mit den Toren so gegeizt haben, werden wir am Sonntag mal richtig reinhauen. Das heißt, wir schießen 4 Tore, Leverkusen nur 2.
Ja, das ist ja mal eine Ansage, Bernd. Was denkst du über das 4-2
Geiß,
und was
ey.
ist dein Tipp?
Ich möchte auch das rauchen, was der Markus geraucht hat. Das ist geil.
Ja, ich gebe dir gleich noch was, Bernd. Ist noch ein bisschen übrig.
Das ist sehr gut. Das kann ich dringend gebrauchen. Ich habe 5-0 tatsächlich getippt, habe ich auch schon eingeloggt in unserer Tippgruppe. Ein Tor weniger als der Markus. Also für Leverkusen noch zu Sejuanes-Zeiten. Ich war so sauer, dass ich das erstmal am Sonntag eingeloggt habe. Ja, ich habe gar keine Ahnung. Ne? Boah, ihr seid alle so optimistisch. Und also ich glaube, da passiert richtig was. Da, richtiger Knall. Drei Spieler weg. Boah, ich mache mal 1-2. Und ich wäre mit jedem Punkt oder mit jedem Tor. Ich bin schon über ein Tor zufrieden. 1-2 tippe ich, Holger.
Ja, also wir dürfen auf jeden Fall nicht den Fehler machen, so wie Frankfurt zu spielen, weil die haben ja wirklich versucht mitzuspielen und sind draufgegangen. Und ich glaube, das kannst du gegen Leverkusen nicht machen. Wir müssen die auf unser Niveau runterziehen. Das ist, glaube ich, die Taktik. Das heißt, ne, schön runterziehen und nicht versuchen, mit denen Fußball zu spielen. Das wird schwierig. Wenn ich an Leverkusen denke, denke ich eigentlich immer an ein 2-2, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Klassiker-Ergebnis und ich wäre damit sehr zufrieden, wenn wir auswärts 2-2 spielen und die Mannschaft auch ein anderes Gesicht zeigt. Andi.
Also ich bin nur optimistischer als unentschieden. Ich denke mal, dass wir sehr defensiv stark spielen werden und über Konter kommen würden. Und deshalb glaube ich, dass wir dort 1-3 gewinnen.
Ja, das klingt ja schon sehr, sehr vielversprechend.
Leute, was habt ihr für Tipps? Das ist ja unfassbar.
Das
Also
klingt alles schon sehr, sehr
von
vielversprechend.
5-0 zu 2-4, Wahnsinn. Ja.
Genau, jetzt komme noch ich. Ich nehme wieder ein bisschen Wind aus den Segeln, aber nur ein bisschen. Ich sehe tatsächlich in der aktuellen Verfassung nicht, dass wir irgendwelche Tore schießen, glaube aber, dass wir anders auftreten werden. Und deswegen ist mein Tipp für Sonntagabend ein 0-0. Wir erfeiten uns da irgendwie einen Punkt, kriegen es aber wieder nicht hin, ein Tor zu schießen. Markus, wenn alle Stricke reißen, kann Polanski ja vielleicht mal drüber nachdenken, sich selbst nochmal einzuwechseln. So alt ist er ja auch noch nicht, ich glaube 39. Wer weiß, vielleicht macht das dann nochmal so, wie er es damals gemacht hat. Genau,
Ich habe
dann Markus, du hast noch was.
noch was. Ich habe ja normal sonst immer ein Rätsel vorbereitet. Die fleißig zuhören, wissen das ja. Aber verständlicherweise habe ich die Woche keinen Bock, wieder irgendwelche Gedanken zu machen. Deswegen habe ich jetzt mal eine andere Frage in die Runde. Und zwar ist ja jetzt der Eugen Cheftrainer, verantwortlich für die Aufstellung. Könntet ihr euch vorstellen, dass er großartig was ändert? Also, ich denke mal so, Torwartposition, da haben wir ja zwei gute Torleute, bringt ihr vielleicht den einen oder anderen aus der U23 mit? Ich denke da an unseren Torjäger, der schon 10-mal eingenetzt hat in der U23. Oder denkt ihr, Flo Neuhaus hat bessere Chancen jetzt, wo Seoane weg ist? Weil er war ja auch 1, 2, 3, 4 Wochen bei Polanski. Holger, was sagst du?
Nee, das glaube ich nicht. Wegen der Kürze der Zeit, der hat ja erst morgen sein erstes reguläres Training. Und wenn alle soweit fit sind, glaube ich nicht, dass er da so viel ändern wird. Also, dass er jetzt welche aus von der U23 hochzieht. Es sei denn, da ist jetzt wieder einer, ne? Tabakovic ist jetzt doch nochmal irgendwie verletzt, dann dann kann ich mir das vorstellen. Aber ich glaube, dass er da auf Nummer sicher geht und die Spieler mitnimmt, die da sind. Das heißt jetzt nicht, dass Neuhaus nicht spielen wird. Er hat ja auch gespielt. Also er hat ja erstaunlich viele Spielminuten schon gehabt in dieser Saison. Also mich hat das schon erstaunt nach dem ganzen Theater im Sommer. Aber ich glaube, grundsätzlich wird er das erstmal nicht machen. Vielleicht eine Position, dass er das ein bisschen anders sieht, aber ich glaube nicht das komplette Gerüst. Und ich glaube auch nicht, dass er den Torhüter wechselt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weiß nicht, wie seht ihr das, Bernd?
Also den Torhüter, glaube ich, wechselt er auf keinen Fall. Jetzt muss man sagen, dass auch Nicolas noch nicht wieder zu alter Superweltklasse-Stärke zurückgefunden hat. Waren aber auch komplizierte Spiele, also hat nichts mit Nicolas zu tun. Was ich mich frage, also dass er jetzt komplett rumwürfelt, glaube ich auch nicht. Dass er was aus der U23 nimmt, jetzt noch nicht. Neuhaus, glaube ich, wird eine Chance haben, definitiv. Die Frage ist ja, was geht in seinem Kopf vor? Er ist U23-Trainer. Wir haben sehr enge Gespräche insgesamt bei dem ganzen Verein. Das heißt, er hat ja vielleicht auch eine Idee. Natürlich ist er bis jetzt Cheftrainer der U23 gewesen, hat sich darauf konzentriert. Aber wir haben ja Austausch, Spieler gehen mal runter, kommen mal rauf. Und er wird ja auch eine Idee haben, wie er vielleicht hätte spielen lassen. Und ich weiß nicht genau, ob er vielleicht schon beim ersten oder zweiten Spiel, dass ich gedacht hat, oh, Seoane, das hätte ich anders aufgestellt. Vielleicht hat er so eine Idee, die er besser findet als der bisherige Cheftrainer und setzt die jetzt um. Dann könnte ich mir tatsächlich zwei, drei Wechsel vorstellen. Aber ansonsten auch nicht, Andi.
Ich sehe das ähnlich. Also ich kann ihm auch ein paar Wechsel vorstellen, weil er wahrscheinlich seine eigene Philosophie vom Fußball hat und die, glaube ich, nicht gedeckelt oder nicht genauso ist wie die von Seoane. Und daher glaube ich schon, dass er da irgendwas ändert. Ob er jetzt die gesamte Taktik ändert, keine Ahnung. Muss man mal sehen. Aber ich glaube auch nicht, dass er im Tor wechseln wird, weil das wäre grob fahrlässig, weil Moritz Nikolas nun ganz unumstritten die Nummer 1 ist. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, und ich glaube auch, dass Neuhaus eine Chance kriegen wird. Glaube ich schon.
Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube auch, die Karten für Flo Neuhaus, die haben sich jetzt wieder neu gemischt. Es ist ihm auch wirklich zu gönnen. Also ich meine, wir können alle schwer bewerten, was da los war. Wurde jetzt unzählige Male schon thematisiert. Aber ich würde es mir wünschen, Holger hat es eben auch schon gesagt, er hat schon relativ viel Spielzeit in dieser Saison bekommen. Umso verwunderlicher, dass er dann letzte Woche oder vergangenen Sonntag vielmehr wieder keinen Kaderplatz bekommen hat. Wir werden das auf jeden Fall alle, nicht nur wir hier, sondern auch die Zuhörer da draußen mit Spannung beobachten. Und ja, ich glaube, wir gehen auf jeden Fall alle ein wenig positiver in den nächsten Spieltag rein, allein weil wir wissen, es hat sich endlich was getan bei unserer Borussia. Wir werden einen neuen Trainer an der Seitenlinie sehen. Wir sind alle gespannt, was der Trainer damit machen wird. Wen stellt er auf? Gibt es vielleicht sogar eine Systemänderung? Das bleibt jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Andi, Bernd, Holger und Markus, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Es hat wirklich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank natürlich auch an Simone, die uns ja die Sprachnachricht hat zukommen lassen. Und ja, die Daumen sind gedrückt für Sonntagabend. Liebe Zuhörer da draußen, bleibt gesund, drückt fleißig die Daumen und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Leverkusen wieder. Macht's gut.